Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa. Mein Name ist Sandra Seidel. Habt ihr vielleicht von dieser Sendung über unsere Mikroeuropa-Facebook-Seite erfahren? Genau darum dreht sich unsere Sendung heute, die neuen Medien und insbesondere Social Media. Ihr werdet unter anderem über die Nutzungsmotive von Facebook hören, über Selbstinszenierung, wie professionelle Schauspieler Social Media nutzen und wie Menschen erst durch Social Media berühmt werden und damit Geld verdienen. Das wird nie genug gesagt. Die Technologie kann die Welt und den Alltag verändern. Aber ist es möglich, dass die neuen Technologien etwas so Privates wie Liebesbeziehungen ändern können? Wird es echt möglich, die perfekte Frau oder den perfekten Mann im Internet zu finden? Manche meinen ja und haben den Partner bereits gefunden. Liebe auf einen Klick. Andy Guarnini hat in Tübingen nachgefragt.
Wie finden Sie Online-Dating?
Ich habe es noch nie ausprobiert. Also ich bin Online-Dating gegenüber eher skeptisch. Ich denke, das ist eher etwas für ältere Leute. Jüngere Leute, meiner Meinung nach, lernen sich schneller kennen. Auf Partys, unterwegs, im Studium oder sonst irgendwo. Und also ich habe schon viel Negatives im Fernsehen darüber gehört. Und deshalb würde ich es nicht machen. Also, weil manche Leute sind nicht ehrlich, sie geben sich als jemand anderes aus und ja, verarschen nur andere Leute. Also man muss aufpassen, finde ich.
Wie finden Sie Online-Dating?
Also ich halte da ehrlich gesagt nicht viel von, weil ich denke, man lernt im wirklichen Leben genug Leute kennen. Und hinter Online-Profilen stecken, glaube ich, oft komische Leute.
Wie finden Sie Online-Dating?
Online-Dating?
Ja.
Ich habe leider keine Meinung dazu. Ich habe das noch nie gemacht und ich kann darüber nicht urteilen.
Wie finden Sie Online-Dating?
Ich mach's nicht. Aber ja, wenn sich welche finden dabei, nicht schlecht. Also kann man nichts sagen.
Wie finden Sie Online-Dating?
Also ich würde es nicht unbedingt machen.
Wie finden Sie Online-Dating?
Furchtbar. Wenn man sich nicht sieht, das finde ich furchtbar.
Wie finden Sie Online-Dating?
Also persönlich habe ich es auch schon verwendet, weil es einfach, ich glaube in der heutigen Zeit ist es fast normal, dass man das verwendet, weil auf der Straße lernt sich niemand mehr kennen und irgendwie auch so wird alles irgendwie anonymer, deshalb glaube ich, dass viele darauf zurückgreifen und das finde ich auch legitim.
Wie finden Sie Online-Dating?
Also ich finde das schon gut, wenn man aber weiß, also nur wenn man weiß, dass es auch wirklich im Internet stattfindet. Man muss aufpassen, es ist sehr schnelllebig, aber daraus kann sicherlich was werden und das Internet kann dazu ja auch beitragen.
Mikroeuropa-Reporter Andy Guarnini hat die Tübinger über ihre Meinung zur Liebe in den neuen Medien gefragt.
Got no hold on me, but when you're not there, I just crumble. I tell myself I don't care that much, but I feel like I die till I feel your touch. Only love can hurt like. Every time you're there, I'm begging you to stay. And when you come close, I just tremble. And every time you go, it's like a knife that cuts right to my soul. Only love,
Date und Only Love Can Hurt Like This. Mit dem Internet bekommen die Nutzer immer mehr Möglichkeiten, ihre Meinung zu verbreiten. Man kann wichtige Themen kommentieren und dem Rest der Welt Einblick in sein eigenes Leben geben. Dank zahlloser Plattformen wie Tumblr, WordPress, Instagram und Co. wird das Bloggen zum Kinderspiel. Es lässt sich aber auch ein eigener Channel bei YouTube einrichten, wo man anstatt Texte eigens gedrehte Videos veröffentlicht. Mittlerweile kann man damit sogar Geld verdienen und das nicht zu knapp. Ein Beitrag von Mikroeuropa-Reporterin Laura Fabienne Heine.
Sie erreichen wöchentlich Millionen Klicks mit ihren Videos. Derzeit bildet Gronkh mit seinen Let's Play-Videos die Spitze der erfolgreichsten YouTuber Deutschlands. Der User kann ihm dabei zusehen, wie er Computerspiele spielt und gleichzeitig kommentiert. Die Gamer lieben es. Gronkh wird dicht gefolgt von dem Comedy-Trio YTitty. Sie eroberten sich ihren Rang durch witzige Parodien und eigens interpretierte Popsongs. Noch nicht ganz so erfolgreich, aber voller Potenzial steckt auch Christoph Gerke alias Görki. Er hat vor 3 Jahren die Nische Fitness zu Hause für sich entdeckt. Aber nicht aus Langeweile, sondern innerhalb eines Studienprojekts. Eine simple Idee hat ihn damals weit gebracht.
Vor 3,5 Jahren war es auch schon so, dass es sehr, sehr viele in dem Bereich schon an Homepages, Blogs und so gab. Und dann dachte ich, ich versuche das mal einfach mit einem Video zu verbinden auf YouTube, indem ich halt in der Beschreibung des Videos unten einen Link für meinen Blog reinpacke, dass die Leute sozusagen über das Video auf den Blog kommen. Weil ich dachte mir, ein kurioses Video wird öfters angeklickt als vielleicht noch ein Fitnessblog. Und wenn die Leute darüber dann auf den Blog kommen, klappt es vielleicht. Und das hat dann funktioniert. Und ich glaube, nach 2 Monaten war halt so mein Hauptkeyword Fitness zu Hause, war mein Blog irgendwie auf Platz 1 oder 2 bei Google.
Den Grund für seinen Erfolg sieht er unter anderem darin, dass die Nische damals noch nicht so vollgestopft mit Fitnessvideos war, wie sie es jetzt ist. Seine Tipps lauten Authentizität, Natürlichkeit, Witz und Humor. Alles Eigenschaften, die auch die Videos der anderen beiden YouTuber haben. Sie machen es vor und viele wollen es nachmachen, doch sie scheitern. Geld mit dem Drehen von YouTube-Videos verdienen? Es ist möglich, aber sollte nicht das Ausgangsziel sein, verraten Ratgeber im Internet. Richtig gehört, Ratgeber. Es gibt sie tatsächlich. Anleitungen zum richtigen und erfolgreichen Bloggen und YouTube. Ob unter dem Titel Bloggen für Anfänger, erfolgreich bloggen oder Make Money on YouTube. Mit den Bloggern haben sich auch Experten herausgebildet. Sie erzählen uns Amateuren, wie man das Bloggen lernt, sich selbstständig macht oder ein Video erstellt, das möglichst viele Klicks bekommt. Das Fazit? Eine kreative Idee, viel Geduld und Zeit, Humor und das gewisse Etwas. Klingt machbar, oder? Sein ganz persönliches Geheimrezept scheint Christoph Gerke für den Moment jedenfalls gefunden zu haben.
Ich lebe davon im Moment, genau. Also ich habe da Einnahmen über Sponsoren, Provisionsgelder, über Affiliate, Online-Coaching. Hin und wieder suche ich auch noch die Praxis und gebe Personal-Training ganz normal, ohne Internet, ohne Social Media. Einfach um dran zu bleiben, weil genau mich reizt dann doch immer noch, den direkten Kontakt zu haben und auch einfach dieses persönliche Feedback zu haben. Im Internet sieht man halt oft nur Zahlen, man sieht nicht die Reaktion der Leute, nur in den Kommentaren halt. Und ich mag auch dann das Persönliche gerne noch.
Mit festen monatlichen Einnahmen und das über Jahre hinweg kann man aber nicht rechnen, wenn man in dieser Branche unterwegs ist. Es gilt, spontan zu sein. Christoph Gerke hält also ständig die Augen nach neuen Möglichkeiten offen.
Ja, aber man hat verschiedene kleine Einnahmequellen. Also es kommt halt immer viel über irgendwelche Platzierungen zum Beispiel auch zustande. Es kann sein, dass im nächsten Tag eine Mail drin ist für ein Unternehmen, macht man eine kleine Geschichte und dann kommt noch mal was dazu.
Wer jetzt denkt, das kann ich schon lange, sollte aufpassen. Die Ratgeber im Internet sind überraschend ehrlich. Sie versprechen nichts von einer Erfolgsgarantie. Nach genauer Betrachtung wird deutlich, das Erfolgsgeheimnis schlechthin gibt es nicht. Das verrät auch der Autor der Internetseite Selbstständig im Netz. Die Wahrheit ist, dass es keine Geheimrezepte gibt. Eine weitere Wahrheit ist aber auch, dass nicht jeder Blog erfolgreich wird und nicht jeder Internetnutzer zum Blogger geschaffen ist.
Ein Beitrag von Laura Fabienne Heine. Eine kreative Idee alleine reicht also nicht aus, um mit einem YouTube-Channel seinen Lebensunterhalt verdienen zu können. Und wenn der Erfolg auch ausbleibt, unterhaltsam sind sie allemal, die YouTuber und ihre Freizeitbeschäftigungen.
Thank you.
James Cork Orchestra mit Orient Express aus dem Jahr 1933. Ihr hört immer noch Radio Mikro Europa, unser Thema Social Media. Sind wir nicht alle irgendwie Schauspieler, wenn wir uns in den sozialen Netzwerken präsentieren? Eigentlich schon, oder? Ja, und da wären dann aber noch die richtigen Schauspieler. Sind die Schauspieler auch Schauspieler? Mikro Europa Reporterin Camille Bétonville hat im Tübinger Zimmertheater nachgefragt.
Hallo, ich bin Johannes Karl, ich bin Schauspieler am Zimmertheater, bin 32 Jahre. Hallo.
Also, was ist Ihre professionelle Meinung über neue Medien wie Facebook, Twitter?
Twitter nutze ich gar nicht, Facebook nutze ich eigentlich fast täglich, aber mehr so im Privaten. Ich sehe halt schon, was irgendwie Freunde, die irgendwie freischaffend arbeiten, gerade für Produktionen machen und so. Da ist es ganz interessant, ja.
Haben die Medien einen positiven oder negativen Einfluss auf das Theater?
Ich glaube, man erreicht werbetechnisch ein anderes Publikum, also insofern positiv. Andererseits hat man natürlich ein riesen Archiv durch YouTube von Filmen, wo man, glaube ich, die Leute nicht mehr so leicht wegkriegt vom Computer, um ins Theater zu gehen, um live etwas anzugucken. Ich glaube, das sind die Leute nicht mehr so gewöhnt, dass da oben auf der Bühne jemand live atmet und lebt und so. Ich glaube, das ist für die neue Jugendgeneration nicht mehr so im Bewusstsein irgendwie. Ja, ich glaube da schon, dass die neuen Medien irgendwie dran schuld oder nicht schuld, aber haben da Einfluss.
So, haben Sie eine professionelle YouTube, Facebook, Twitter-Auftritt? Wie sieht der aus und wie präsentieren Sie sich als Schauspieler?
Ja, also ich habe mein Demoband im Internet, damit das schnell verfügbar ist für Caster, Regisseure oder was weiß ich was. Ich nutze das Facebook noch mit dem Jugendclub, den ich leite hier im Haus. Da habe ich eine eigene Gruppe, wo wir halt Fotos, Probeneindrücke und so irgendwie austauschen können. Und das Haus hier, also das Zimmertheater, arbeitet auch mit Facebook und natürlich mit ihrer Homepage viel und so. Und das sind auch immer von den Produktionen kleine Videos und so. Ich finde es auch ganz gut jetzt bei dieser Facebook-Gruppe, die ich da gegründet habe, so kleine Probenausschnitte. Manchmal filme ich bei den Proben, kann ich dann auch in diese Gruppe stellen und dann können wir das gegenseitig angucken und so, das ist ganz gut.
Hat sie für ihre professionelle Karriere geholfen oder nicht so, diese Werbung auf Internet?
Ja, einmal hatte ich eine Anfrage per Facebook. Ah, ich habe dich endlich gefunden, da bist du ja auf Facebook, könntest du zum Casting kommen? Hat nicht geklappt, aber das passiert natürlich.
Wie haben Sie auf die wachsende Bedeutung von sozialen Netzwerken reagiert? So, seit wann haben Sie einen professionellen Auftritt auf Internet und warum haben Sie dafür entschieden?
Ich habe eine eigene Homepage auch und die habe ich seit 2009 und ich habe es damals gemacht, weil ich war freischaffend als Schauspieler und da hatte ich dann gemerkt, dass ich in der Google-Suchmaschine sehr spät erst komme mit meinem Namen und dann habe ich mir gedacht, ah, ich mache eine Homepage, dann klappt das vielleicht und es hat auch funktioniert, jetzt bin ich weiter oben.
Und welchen Nutzen hat diese Zeit für einen Schauspieler?
Es geht schneller zu kommunizieren. Ich kann halt einem Regisseur schreiben, ja, ich habe da eine Homepage, kannst drauf gucken, da siehst du, was ich gemacht habe. So, es geht natürlich sehr flott, also wenn ich per Brief mich bewerbe.
Haben Sie jemals etwas in einem sozialen Netzwerk veröffentlicht, was Sie später bereut haben?
Nö, jetzt noch nicht so, dass ich irgendwelche Sauffotos von mir drauf habe. Nee, das nicht.
Johannes Karl, Schauspieler im Zimmertheater, im Interview mit Mikro Europa Reporterin Camille Bétonville.
I've got bipolar disorder, my shit's not in order. I'm overweight, I'm always late, I've got too many things to say. I rock mom jeans, cat earrings, extrapolate my feelings. My family is dysfunctional, but we have a good time killing each other. They tell us from the time we're young to hide the things that we don't like about ourselves, inside ourselves. I know I'm not the only one who spent so long attempting to be someone else. Well, I'm over it. I don't care if the world knows what my secrets are. Secrets are. I don't care.
can't think straight, I'm so gay. Sometimes I cry a whole day. I care a lot, use an analog clock and never know when to stop. And I'm passive, aggressive. I'm scared of the dark and the dentist. I love my butt and won't shut up. And I never really grew up. They tell us from the time we're young to hide the things that we don't like about ourselves, inside ourselves. I know I'm not the only one who spent so long attempting to be someone else. Well, I'm over it.
Mal eben etwas posten, das Foto vom Essen hochladen, den Post eines Bekannten liken und das letzte Partyfoto kommentieren. Facebook gehört für die meisten zum Alltag und ist kaum wegzudenken. Nicole Bacher hat sich am Tübinger Institut für Medienwissenschaft in ihrer Bachelorarbeit mit unserem Thema beschäftigt. Sie hat ein Werkstück fürs Radio produziert, ein Kurzfeature. Der Titel: Wir Social Media Schauspieler. Es geht um die Nutzungsmotive, die hinter unseren Aktivitäten stecken und damit auch um unsere Selbstinszenierung im Netz.
727 Millionen aktive Nutzer täglich, 1,19 Milliarden aktive Nutzer pro Monat, in 53 Sprachen übersetzt und die am zweithäufigsten besuchte Webseite in Deutschland. Facebook ist das wohl bekannteste und beliebteste soziale Netzwerk der Welt. Laut einer Studie des Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien, kurz Bitkom, ist Facebook der Spitzenreiter unter den sozialen Netzwerken in Deutschland. Dabei stechen vor allem die 14- bis 29-Jährigen heraus. 85% aller Befragten sind bei Facebook angemeldet. Was macht Facebook bei jungen Menschen so beliebt? Hanne Detel ist akademische Mitarbeiterin am Institut für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Zu ihren Themengebieten gehören unter anderem das Social Web, Inszenierungsstrategien und Prominenz im digitalen Zeitalter, Internet-Shaming, Cybermobbing und Cyberbullying. Sie erklärt:
Ein zentraler Punkt ist auf jeden Fall das lockere Netzwerken. Also sich organisieren, beispielsweise wenn es um Partys geht, wenn man neue Kommilitonen kennenlernt, dann kann man sich darüber eben sehr, sehr gut organisieren. Aber auch wenn es um Studieninhalte geht.
Außerdem seien Kontakte, die aus Auslandsaufenthalten entstanden sind, ein weiterer wichtiger Aspekt, meint Detel. Die Möglichkeit, gerade diese weltweiten Freundschaften zu erhalten und zu pflegen, habe einen großen Teil dazu beigetragen, dass Facebook in Deutschland so populär wurde.
Das war damals der große Unterschied zu StudiVZ beispielsweise, dass man eben die Möglichkeit hatte, mit den internationalen Kontakten auch weiterhin Kontakt zu halten. Und das war so der große Unterschied zu Anfang.
Lockeres Netzwerken, den Freundeskreis organisieren und Kontakte pflegen. Das sind laut Hanne Detel die Hauptmotive junger Menschen für die Nutzung von Facebook. Und dem stimmen auch die Studenten zu, die ich zu ihrem Facebook-Dasein befragt habe. Alena, Cordula, Dave, Lena und Markus studieren an der Universität Tübingen und sind zwischen 20 und 27 Jahre alt. Sie sollten also wissen, was junge Menschen wie wir in einem sozialen Netzwerk wie Facebook so treiben, warum wir diesen Kommunikationsweg nutzen und ob wir schon zu Social-Media-Schauspielern geworden sind. Markus studiert an der Uni Tübingen internationale Literaturen. Ihm dient Facebook hauptsächlich als Kommunikationsmittel für Freunde. Der 24-Jährige sieht in dem sozialen Netzwerk aber auch ein Mittel zum Zweck.
Man verabredet sich über Facebook, man hat irgendwelche Veranstaltungen, die anstehen und spricht sich ab, wie man dorthin kommt, was man dort macht. Und das ist bei mir hauptsächlich so ein Mittel, um mein reales Leben zu gestalten.
Die 21-jährige Theologiestudentin Lena sieht den großen Vorteil von Facebook in der vereinfachten Kontaktpflege.
Ich finde es gut, dass man da zum Beispiel auch Leute trifft, die man schon länger nicht mehr gesehen hat. Zum Beispiel hat mich letztens eine Freundin angeschrieben, die ich das letzte Mal in der 4. Klasse gesehen habe. Das finde ich ganz gut und dass man halt mit Leuten in Kontakt bleiben kann, ohne lange mit denen reden zu müssen, zum Beispiel am Telefon. Oder das ist halt nicht so aufwendig, miteinander in Kontakt zu bleiben.
Auch Cordula sieht in der Kontaktpflege einen großen Vorteil. Die 27-Jährige studiert im Master American Studies und ist Facebook ursprünglich beigetreten, um Freunde nach einem Highschool-Jahr in den USA nicht aus den Augen zu verlieren.
Ich habe angefangen, Facebook zu benutzen, weil ich mit meinen Austauschschülern in Kontakt bleiben wollte. Das war 2006. Das ist schon echt lange her. Und ich habe es tatsächlich geschafft, bis heute noch Kontakt zu meinen Austauschschülern zu haben, mit denen ich vor über 10 bis sogar 15 Jahren einen Austausch gemacht habe.
Facebook informiert Cordula außerdem über Aktuelles im Freundeskreis und hält sie auf dem Laufenden.
Primär wahrscheinlich gucke ich mir Fotos von gemeinsamen Freunden an oder Fotos, die man zusammen irgendwie hat, und diskutiere mit Leuten über irgendwelche aktuellen Themen, wenn sie gerade irgendwie einen Facebook-Post gemacht haben. Ich glaube, ich halte mich am meisten auf der Newsfeed auf.
Außerdem synchronisiert die Masterstudentin ihren Kalender mit Facebook. Dabei wird sie nicht nur an alle Geburtstage ihrer Freunde erinnert, sie behält auch den Überblick über anstehende Veranstaltungen. Und das ist ihr sehr wichtig.
Was ich bei Facebook tatsächlich viel mache, ist Einladungen verschicken für Partys und darauf antworten, ob ich irgendwo hingehe oder nicht. Das mache ich tatsächlich. Also so, weil für mich ist es dann auch so verbindlich, wenn ich dann zusage. Erwarte ich auch, wenn ich andere Leute einlade, dass sie dann zu- oder absagen.
Allerdings geht es bei Facebook schon lange nicht mehr nur um Spaß. Es geht nicht mehr nur darum, mit Freunden in Kontakt zu bleiben, ein bisschen zu chatten und die nächste Party zu planen, den neuesten Klatsch und Tratsch mitzubekommen, während man im Pool der unzähligen Facebook-Games plätschert und seine Freunde dazu auffordert, dabei zu helfen, den eigenen virtuellen Bauernhof auf Vordermann zu bringen. Es wird nicht mehr nur Zeit verplempert, wie das Vorurteil so schön heißt. Nein, Facebook wird inzwischen auch zur Wissensvermittlung genutzt. Professoren gründen für ihre Seminarteilnehmer Gruppen, sodass diese sich über Studieninhalte austauschen können. Schulen und Hochschulen verbinden Facebook mit ihren E-Learning-Plattformen, um so ihre Zielgruppe gezielter zu erreichen. Man muss ja mit den Zeiten gehen. Auch Cordula kann davon ein Lied singen. Neben ihrem Masterstudium in American Studies arbeitet sie am Research and Writing Center des englischen Seminars an der Uni Tübingen. Dort betreut sie Englischstudenten und gibt Tipps rund um Essays und Hausarbeiten. In der Uni, aber inzwischen eben auch auf Facebook.
Ich bin die Verantwortliche oder Mitverantwortliche für unsere Facebook-Seite und wir nutzen Facebook, um die Studenten auf Veranstaltungen aufmerksam zu machen. Wir machen aufmerksam auf unsere Projekte, wir stellen klar, dass wir keine Hausarbeiten Korrektur lesen, sondern den Leuten im Schreibprozess helfen, all diese Dinge.
So rücken Schul-, Uni-, Berufs- und Privatleben langsam aber sicher immer enger zusammen. Ob das gut geht und auf Dauer funktioniert, das ist eine andere Frage und bleibt wohl abzuwarten. Cordula ist mit ihrer privaten und beruflichen Facebook-Einbindung auf jeden Fall die intensivste Facebook-Nutzerin unter den befragten Studenten. Ganz anders sieht es da bei der 20-jährigen Alena aus. Sie hat keinen Facebook-Account und hatte auch noch nie einen.
Ich habe das am Anfang so total mit übelst der Inbrunst vertreten. Ich brauche das nie im Leben. Aber ich wollte auch nicht dieses dauernd teilen und allen dauernd erzählen, was ich gerade mache. Ich finde es von anderen langweilig und wollte es dann auch nicht selber machen.
Trotzdem scheint die Skandinavistik-Studentin ihre Entscheidung inzwischen ein wenig zu bereuen und spielt sogar mit dem Gedanken, sich doch noch ein Facebook-Profil anzulegen.
Ja, es ist zum Beispiel beim Studieren jetzt irgendwie ungeschickt, weil teilweise werden die dann kannst du in Gruppen gehen und da mit anderen Leuten dich besprechen. Das fällt weg. Aber angenommen, ich würde es zum Beispiel ein Auslandssemester machen und würde dann mit Leuten Kontakt halten wollen, dann würde ich mir überlegen, eins zu machen.
Tatsächlich ist die Kontaktpflege und die Kommunikation mit Freunden das A und O für junge Menschen bei der Nutzung von Facebook. Das bestätigen nicht nur die befragten Studenten, sondern auch die Bitkom-Studie zur Nutzung von sozialen Netzwerken. Freunde. Ohne Freunde würde Facebook sehr wahrscheinlich überhaupt nicht funktionieren. Denn damit ein soziales Netzwerk funktioniert, braucht es immer soziale Kontakte. Soziale Kontakte sind in der Regel aber nicht gleich Freunde. Und so sorgt der weite Facebook-Begriff Freund oftmals für Kritik, weil er nicht zwischen den diversen Freundschaftsdimensionen abgrenzen kann. Hanne Detel sieht das anders.
Ich glaube, dass Facebook die Freundschaftsverhältnisse, die wir im normalen Leben haben, auch jetzt im Netz eben in ihrem sozialen Netzwerk eben abbildet. Weil früher war eben Freund gleich Freund. Wenn ich was gepostet habe, dann hat es jeder bekommen. Und jetzt wird viel stärker abgebildet, wie es eben im normalen Leben auch ist. Nämlich, dass es eben Kollegen gibt, dass es enge Freunde gibt und diesen engen Freunden erzähle ich natürlich deutlich mehr von mir als meinen Kollegen beispielsweise.
Facebook bildet die Freundschaftsdimensionen im Netz nicht nur ähnlich ab wie in der Realität. Soziale Netzwerke wie Facebook haben sogar dazu beigetragen, dass sich Freundschaftsdefinitionen erweitert haben, sagt Detel.
Nämlich, dass rein virtuelle Kontakte auch zu Freundschaften zählen können in der heutigen Zeit. Es wird ist akzeptiert, dass auch wenn man sich nur über das Internet kennt, dass auch die Person auch ein Freund sein kann, wenn man Intimes teilt, wenn man regelmäßigen Kontakt beispielsweise hat und sich eben nah fühlt. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der hinzugekommen ist.
Der Freundesbegriff bei Facebook sei für viele Menschen nicht gleich mit dem Freundesbegriff, den sie im Alltag verwenden. Jemanden per Mausklick in den virtuellen Freundeskreis aufzunehmen, ist ja auch einfacher, als zuvor im realen Leben eine Freundschaft aufzubauen. Germanistik- und Anglistikstudent Dave unterscheidet seine 454 Facebook-Freunde. Der 22-Jährige ist nicht mit allen gleich befreundet.
War eher nicht, also vielleicht mit der Hälfte gut oder besser befreundet, mit der anderen Hälfte sind höchstens so flüchtige Bekannte. Wenn man sich halt irgendwie kennenlernt, um in Kontakt zu bleiben, dann weiß man ja vorher vielleicht dann noch nicht, ob man sich dann enger befreundet oder bin ich mit einigen befreundet, mit denen ich Sport mache, aber mit denen ich persönlich nichts zu tun habe.
Daves Kommilitone Markus zählt zwar nur etwa halb so viele virtuelle Freundeskontakte wie Dave, trotzdem ist auch er nicht mit allen im realen Leben befreundet.
Ich finde, es ist eine ganz gute Möglichkeit, um Kontakt zu halten, auch mit Leuten, mit denen man sonst vielleicht nicht so viel zu tun hat und einfach auch zu wissen, was die tun, wie es denen geht.
Masterstudentin Cordula zählt stolze 651 Facebook-Freunde, hat aber auch eine strenge Regel, was den Zeitpunkt der Freundschaftsauflösung angeht.
Zumindest jeder, mit dem ich befreundet bin auf Facebook, dem würde ich im realen Leben auch Hallo sagen, wenn ich ihm auf der Straße begegne. Ich weiß nicht, ob ich bei jedem stehen bleiben würde und mit dem Kaffee trinken möchte, aber für mich ist so die Regel, ich lösche jemanden, wenn ich weiß, ich würde denjenigen nicht mehr auf der Straße Hallo sagen wollen.
Wie kommt es überhaupt so weit, dass man mit Menschen im Internet befreundet ist, mit denen man eigentlich gar nicht befreundet ist? Soziale Netzwerke wie Facebook machen es einfach, schwache Verbindungen aufzubauen und unterstützen diesen Aufbau von sogenannten Weak Ties. Weak Ties sind schwache soziale Verbindungen, zum Beispiel zu Bekannten, mit denen man nicht in regelmäßigem Kontakt steht. Das Gegenstück dazu sind die Strong Ties, starke soziale Verbindungen zu Familienmitgliedern und Freunden, die aufwendiger und zeitintensiver sind als die Weak Ties. Medienwissenschaftlerin Hanne Detel erklärt, welchen Effekt Facebook auf diese zwei Arten von sozialen Verbindungen hat.
Also die sozialen Netzwerke bieten ja die Möglichkeit, mit sehr vielen Leuten lockere Kontakte zu halten. Die sozialen Netzwerke bieten die Möglichkeit, auch für viele zu schreiben. Also das heißt, meine Information an viele Leute zu bringen und damit viele Leute zu informieren. Das heißt, diese Weak Ties zu pflegen, mit denen umzugehen, ist nicht ganz so zeitaufwendig, wie es eben in früheren Zeiten der Fall gewesen wäre. Und dieser Teil der schwächeren Verbindung, der ist durch die sozialen Netzwerke natürlich größer geworden, weil es viel einfacher ist, nicht so tiefgehende Verbindungen zu pflegen und zu erhalten.
Die Anzahl der Freunde und Bekannten im Netz gilt als Statussymbol. Das sagte einmal der Soziologe Franz Josef Röll. Die Studenten haben dazu unterschiedliche Meinungen. Während Dave, Markus und Cordula die Anzahl ihrer Freunde nicht besonders wichtig ist, gibt die 21-jährige Lena zu.
Mir wäre es schon unangenehm, wenn ich nur so 50 Freunde hätte.
Angenehmer ist es, wenn das virtuelle Profil gut dasteht. Mit vielen Freunden und vielen Likes. Das Likes-Sammeln spielt momentan vor allem auch bei Unternehmen eine große Rolle. Denn desto mehr Likes auf der Facebook-Seite des Unternehmens, desto mehr Fans hat das Unternehmen im Ganzen. Und desto höher werden die Verkaufszahlen. So lautet zumindest die Theorie, nach der sich Facebook-aktive Unternehmen und ihre Social-Media-Berater richten. Stimmt so aber gar nicht, meint Hanne Detel.
Dabei vergisst man aber ganz schnell, dass diese Anzahl der Likes eben von vielen Dingen abhängen. Also zum Beispiel, wie lange ist diese Seite überhaupt schon aktiv, ist das Unternehmen schon aktiv bei Facebook? Welche Aktivitäten betreiben die in den sozialen Netzwerken? Oder auch, wie aktiv werben die um neue Likes? Dann gibt es natürlich auch immer wieder Fälle von Fake-Accounts und gekauften Accounts. Das heißt, diese Zahlen spielen nur eine bedingte Rolle und das ist in Bezug auf Personen immer mehr Menschen bekannt. Bei Unternehmen ist es interessanterweise im Augenblick immer noch so mehr oder weniger ein Statussymbol, wenn man viele Likes hat.
Hauptsache, das Profil wird geliked. Denn das bedeutet, man kommt gut an und steht gut da. Auch als Privatperson versuche ich, Likes abzugreifen und präsentiere mich im Netz von meiner besten Seite. Viele Freunde, schöne Fotos, tolle Erlebnisse, die ich mit meinem Netzwerk teile und auch gerne zeigen möchte. Medienwissenschaftlerin Detel erklärt, woher das im Netz gut aussehen wollen kommt.
Man hat ständig lauter andere Menschen im Netz, die sich auch alle positiv darstellen. Das heißt, man sieht von denen eben auch nicht die negativen Seiten, die man vielleicht eher mitkriegen würde, wenn man sie im alltäglichen Leben mitbekommen würde. Dass man eben sieht, okay, bei der Person läuft mal irgendwas auch nicht so gut. Wenn aber jeder nur positive Dinge von sich zeigt, dann hat man selber im Vergleich das Gefühl, alle Menschen haben so ein erfolgreiches Leben, wie stehe ich selber da? Ja, also in der heutigen Zeit braucht eigentlich jeder eine Medienstrategie.
Jeder braucht eine Medienstrategie, denn jeder kann in Facebook Eigen-PR betreiben. Und wenn jeder Eigen-PR betreibt, was ist dann eigentlich noch echt? Sind wir inzwischen etwa Social-Media-Schauspieler? Das soziale Netzwerk motiviert auf jeden Fall zur Selbstinszenierung.
Die sozialen Netzwerke helfen dabei, dass man selber entscheiden kann, welche Bausteine man zeigt, welche Aspekte des eigenen Ichs will ich überhaupt präsentieren. Man kann da sehr genau steuern, was man zeigt. Das ist natürlich im alltäglichen Leben so nicht der Fall, weil da eben noch viel, viel mehr Einblicke möglich sind. Und deswegen spielen natürlich soziale Netzwerke eine große Rolle oder sind auch verlockend, das auch auszunutzen und diese Möglichkeiten zu nutzen, um sich selbst auf eine bestimmte Art darzustellen, wie man sich eben selbst auch gerne sehen möchte.
Facebook zwingt uns zu nichts. Uns ist selbst überlassen, was wir mit anderen teilen. Trotzdem werden wir verführt. Und das führt uns in den Zwiespalt. Auf der einen Seite wollen wir das höchste Maß an Privatsphäre. Auf der anderen stellen wir in regelmäßigen Zeitabständen freiwillig die intimsten Dinge von uns ins Netz. Unseren aktuellen Beziehungsstatus, nachdenkliche Statusmeldungen über unseren Gemütszustand, Bilder von der letzten durchzechten Nacht, auf welche Veranstaltungen wir in der nächsten Woche gehen. Ja, wo liegt da eigentlich der Nutzen-Risikofaktor? Was wichtiger ist, muss jeder selbst entscheiden. Komplett gesicherte Privatsphäre oder unkomplizierte und beinahe unbegrenzte Kommunikationsmöglichkeiten. Facebook scheint auf jeden Fall ein Paradies für Selbstdarsteller zu sein. Durch gezieltes Teilen von Informationen können wir nicht nur kontrollieren, welche Bereiche unserer Privatsphäre preisgegeben werden, sondern auch vorgeben, jemand zu sein, der wir eigentlich nicht sind. Und damit die Realität maßgeblich verzerren. Ganz so schlimm sei es allerdings nicht, versichert Hanne Detel. Social-Media-Schauspieler sind wir deswegen noch lange nicht.
Wenn Nutzer Dinge kommentieren beispielsweise oder liken, das sind ja auch Aspekte, die etwas über die Person aussagen. Und diese Dinge passieren oft auch ganz schnell, ohne dass man sich viel Gedanken macht. Also das heißt, es ist beides. Es ist auf der einen Seite dieses sehr genaue Überlegen, welches Bild poste ich von mir, was schreibe ich über mich, welche Informationen gebe ich preis, um ein bestimmtes Bild von mir zu zeigen. Auf der anderen Seite passiert da eben auch Kommunikation oder direkte Kommunikation mit Menschen. Und darüber machen sich oft Menschen, gerade wenn es um schnellen Austausch geht, nicht so viel Gedanken. Und da kann eben auch das Bild, das man vielleicht ursprünglich intendiert hat, auch verzerrt werden.
Dave, Markus, Cordula und Lena reihen sich mit ihren Aussagen ein. Kommentiert wird ziemlich viel, ziemlich spontan, hauptsächlich im engsten Freundeskreis. Der Gefällt-mir-Button wird noch häufiger gedrückt. Warum? Da sind sich Markus und Dave einig.
Weil es ist einfach keine Arbeit und irgendwie kann man damit schon irgendwie was ausdrücken, oder? Aber da denkt man, finde ich, meistens nicht wirklich drüber nach, dann klickt man einfach drauf.
Weil es weniger Arbeit ist und trotzdem irgendwie meine Meinung darüber ausdrückt. Ich sehe irgendwas, nehme es im Normalfall vielleicht nicht mal wirklich richtig wahr und drücke einfach auf Gefällt mir, weil ich denke, okay, das gefällt mir jetzt.
Sobald sie selbst auf ihrem eigenen Profil Inhalt produzieren, werden alle vier vorsichtiger und machen sich mehr Gedanken vor der Veröffentlichung. Vor allem das Posten von mehr Fotos als dem Profilbild oder kompletten Fotoalben wird bei allen eher vermieden. Bei Statusmeldungen sieht das etwas lockerer aus und entspricht schon ein bisschen dem Klischee. Frauen machen sich mehr Gedanken als Männer. Dave und Markus überlegen sich zwar schon, was sie als aktuelle Statusmeldung veröffentlichen, zerbrechen sich aber darüber nicht den Kopf. Bei Lena und Cordula sieht das anders aus. Theologiestudentin Lena postet oder teilt nur Dinge, die sie wirklich für wichtig hält.
Muss ja nicht jeder an meinem Leben teilhaben. Und wenn, dann mache ich es nur, wenn es auch einen Grund hat oder wenn ich wirklich was Interessantes erlebt habe oder wenn es was Besonderes ist.
Und Masterstudentin Cordula überlegt sich mehrmals, was sie wann mit wem in ihrem Facebook-Netzwerk teilt. Und das aus gutem Grund. Früher habe sie ihrer Meinung nach viel zu viel gepostet und irgendwann bemerkt, dass sie damit ihre Freundin nerven könnte.
Ich bin heute Morgen aufgestanden, habe ein Mettbrötchen gegessen und Kaffee getrunken. Ja, wen juckt das eigentlich? Aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, dass mich das selber total nervt, habe ich mir vorgenommen, ich mache das nicht mehr. Und bevor ich so einen Status auch poste, überlege ich mir genau, ob sich das überhaupt lohnt. Ist es lustig genug? Langweilt es Leute? Könnte es Leute nerven? Ist es gut geschrieben? Und erst dann poste ich das.
Gut ankommen. Das scheint in Facebook eines der Hauptthemen zu sein. Und vor allem gut überlegen, was ich da mache und was das für einen Eindruck auf andere machen könnte. Und wenn es einen schlechten Eindruck macht oder noch schlimmer, gar keinen. Wir ändern die Richtung, wir ändern unsere Strategie, um besser zu sein und besser anzukommen, um bestätigt zu werden. Oder wir löschen unsere Ausrutscher. Wie die 27-jährige Cordula. Denn für sie ist wichtig, dass sie ein bisschen Anerkennung für ihre Bemühungen erhält.
Ich finde, wenn man schon was postet, wenn man es wenig macht, dann müssen sie halt auch hochwertiger sein als so ein Massenbrei. Und dann, wenn ich merke, dass es gar nicht irgendwie angekommen ist, dann lösche ich den auch. Selten, weil ich dann Angst habe, das fällt Leuten auf. Vielleicht nehme ich mich da auch einfach zu wichtig. Aber ja klar, ist mir schon wichtig, dass es Leuten gefällt. Weil sonst, dann frage ich mich, wozu mache ich es überhaupt, wenn es niemanden juckt.
Dave, Lena und Markus ist die Bestätigung von Freunden in sozialen Netzwerken nicht so richtig wichtig. Viel wichtiger ist, dass die Inhalte, die man teilt, selbst gefallen. Trotzdem, ohne ein bisschen Aufmerksamkeit von anderen wäre es schon auch doof, findet Markus.
Ich würde nicht sagen, dass es mir wichtig ist. Es freut mich schon irgendwo. Also es gibt einem schon ein Stück weit Bestätigung, was eigentlich blöd ist, aber es ist halt nun mal so. Aber wichtig ist mir das nicht, ne.
Entscheidend ist für Dave, Markus, Lena und Cordula die Privatsphäre. In Zukunft wollen sie weniger Informationen von sich im Internet und in sozialen Netzwerken verbreiten.
Wenn man im Internet irgendwas macht, hinterlässt man einfach notgedrungen Spuren.
Vielleicht wird ihnen das auch gelingen, denn Facebook soll gerade vor allem die jüngere Zielgruppe verlieren. Eine Studie des University College London namens Global Social Media Impact Study bestätigt, dass junge Menschen regelrecht von Facebook flüchten. Und Forscher der amerikanischen Princeton University sagen voraus, dass Facebook in den nächsten 3 Jahren 80% seiner Nutzer verlieren wird. Hanne Detel vom Tübinger Institut für Medienwissenschaft bestätigt diesen Rückgang.
Die Tendenz sieht im Augenblick so aus, dass die bei den jüngeren Menschen in den USA Nutzer verlieren, die weniger Facebook nutzen. Da wird gesagt, dass sie wohl mehr Wert legen auf One-to-One-Kommunikation wieder, also mehr wirklich ihre direkten Kontakte pflegen. Ja, da kann man dann nur spekulieren, ob ihnen dann nicht mehr so wichtig ist, das, was sie machen, was sie tun, einen ganz breiten Kreis zu streuen. Ich glaube, dass sich Facebook auf Dauer nicht halten wird, auch wenn die mit allen Mitteln versuchen, alle Kommunikation zu bündeln. Na, wir werden sehen.
Nicole Barra mit ihrem Radiofeature via Social Media Schauspieler.
Socialist au Parlement européen, Monsieur Lambrinidis, pour 4 minutes.
Die prochaine Speech ist.
Mikro Europa.
More than just boring speeches.
I'm talking about you. Nobody but you. Come on, give me a clue. I'm just trying to get a message to you. Let me tell you about a girl I know. Let me tell you, man, she looks so good. Lovely and me, that's why I said shit. I said you wanna be in Hollywood. I'm talking about. I'm talking about you. Nobody but you. Come on, give me a clue. I'm just trying to get a message through.
Wir sind also alle Social Media Schauspieler. Das hat Nicole Bacher vorhin in ihrem Radiostück herausgefunden. Aber sind wir nicht überhaupt schon immer alle Schauspieler auf der Erde? Viele Dichter und Denker griffen in den letzten Jahrhunderten dieses Konzept auf, um uns das Leben zu erklären. Der Mensch als Schauspieler auf der Bühne der Welt. Mikroeuropa-Reporterin Diana Reichel.
William Shakespeare schrieb zwischen 1598 und 1600 in seiner Komödie Der Kaufmann von Venedig folgendes.
Mir gilt die Welt nur wie die Welt, Graziano. Ein Schauplatz, wo man eine Rolle spielt.
Shakespeares spanischer Zeitgenosse und Dichterkollege Pedro Calderón de la Barca widmete ein gesamtes Werk dem Thema das große Welttheater, El Gran Teatro del Mundo. Das Mysterienspiel entstand in den 1630er Jahren und gilt heute als eines der bedeutendsten Stücke der klassischen spanischen Literatur. Zentral ist darin ein Theaterstück, welches das menschliche Leben darstellt. Der Schöpfer tritt zu Beginn auf und verteilt als Autor die verschiedenen Rollen. Dabei repräsentiert jede der Rollen einen Aspekt des Lebens. Der König, die Weisheit, die Schönheit, der Reiche, der Arme und andere. Jeder Schauspieler spielt seine Rolle in der Welt und reagiert scheinbar so, wie es seine sozialen und moralischen Lebensumstände bedingen. So tritt im Laufe des Stückes der Arme auf, der die anderen um Almosen bittet. Der Reiche verwehrt sie ihm. Ein ähnliches Konzept findet sich auch in der östlichen Philosophie des Raja Yoga, welche in den 1930er Jahren in Indien entstand. Die Erde wird ebenfalls als eine Bühne betrachtet. Natur, Bäume, Blumen und Städte seien das Bühnenbild, die Sterne, Sonne und Mond am Firmament einfach nur unsere Beleuchtung. Das Weltgeschehen wird als Drama betrachtet, wie ein großes Spiel des Lebens, in dem jeder Mensch seine Rollen spielt. Entsprechend der eher spirituellen Denkweisen Indiens ist er dabei eine geistige und punktförmige Seele, die in der Mitte des Kopfes sitze und den Körper nur wie ein Kostüm trägt. Anders als in Calderons Werk entscheidet dann allerdings nicht der Schöpfer, wer welche Rolle erhalte. Der Mensch spielt vielmehr seine individuelle Rolle und entscheidet in jedem Moment frei, wie er diese spielen und was er tun möchte. Um die Rollen des Lebens möglichst glücklich zu spielen, rät die Philosophie Folgendes in einem Zitat:
Wir können sogar König oder Königin sein. Wir können die Qualitäten und das Verhalten eines königlichen Charakters, Würde, Respekt, Demut, Fürsorge und viele andere mehr erschaffen und ausdrücken, auch wenn wir keinen Thron besitzen und über keinen Beraterstab verfügen. Sei ein König, sitz mit Würde und Selbstrespekt auf deinem inneren Thron. Du wirst dann feststellen, dass dein Charakter noch viele weitere königliche Qualitäten bereithält. Und dann wirst du dich königlich fühlen.
Ein Beitrag von Diana Reichel mit der Stimme von Oliver Lichtwald. Betrachten wir doch das Leben als Spiel, zumindest manchmal. Unser Alltag wird uns so deutlich leichter, spielerischer und weniger ernst erscheinen.
Millions of girls float on their one quote. Living on their last hope, on their last hope. Inside a dream, only waking when I sleep. I would sell my sorry soul if I could have it all. My life is a play, is a play, is a play. My life is a play, is a play, is a play.
Marina and the Diamonds mit The State of Dreaming in Radio Mikro Europa. Zum Abschluss unserer Sendung haben wir noch eine kurze Reportage von Andrea Fritsche. Sie ist Anfang Februar nach Lappland gereist, um dort in einem Eishotel zu arbeiten. Lappland. Dort ticken die Uhren schon etwas anders.
Alles hat seine Zeit.
Dieser Spruch könnte in Nordschweden entstanden sein. Dort, wo man am Straßenrand Rentiere streicheln kann und die Sonne um 3 Uhr nachmittags untergeht. Hier, so könnte man meinen, leben die Menschen wirklich einen Ticken langsamer, gemütlicher und vielleicht auch besinnlicher. Ich habe mich für ein Praktikum auf den Weg nach Arjeplog gemacht und musste feststellen, dass die kleine Stadt in Lappland so einiges zu bieten hat, sowohl für langsamere als auch für schnellere Zeiten. Schon während des Flugs machte ich Bekanntschaft mit der nordschwedischen Mentalität. Bei einem Zwischenstopp in Hannover kam ein Passagier so spät, dass die Gangway schon abgekoppelt und alle Türen verschlossen waren. Definitiv zu spät, würde die deutsche Pünktlichkeit urteilen. Nicht so unser schwedischer Pilot. Der verkündete mit einem Schmunzeln auf den Lippen die kleine Verzögerung für unser verlorenes Schäfchen und öffnete nochmal. Nach 4,5 Stunden Flug landen wir dann trotzdem auf wundersame Weise pünktlich und ohne erwartete Rutschpartie auf dem Flughafen von Arvidsjaur. Von dort ging es mit dem Auto weitere 80 Kilometer landeinwärts nach Arjeplog. Zwischen Bäumen und Seen und ganz viel Schnee ging es ewig geradeaus. Und geradeaus ist bei diesen Bedingungen schon anspruchsvoll genug. Die Straße war vom Schnee eng eingeschneit, sodass nur eine Spur befahrbar war. Fahrbahnbegrenzungen waren hier nur zu erahnen. Diese Autobahn, wie sich später herausstellte, bot eine Richtgeschwindigkeit von 70 km/h im Winter. Nicht ohne Sinn, denn sowohl vorausfahrende als auch entgegenkommende Fahrzeuge vernebelten die Sicht von jetzt auf gleich auf höchstens 5 Meter. Die Nachricht, dass ich über kurz oder lang selber fahren musste, ließ meine innere Uhr dann schon etwas aus dem Rhythmus geraten. Doch nicht alles hier ist so langsam. Auch Liebhaber von höheren Geschwindigkeiten kommen in der Umgebung von Arjeplog ganz auf ihre Kosten. Zum Beispiel bei einer Huskyfahrt im traditionellen Holzschlitten. Weit abgelegen vom nächsten Dorf findet sich die Farm, belebt von ganzen 2 Menschen und 43 Hunden. Und auf los geht's dann auch schon los. Dick eingepackt in Rentierfelle und ausgerüstet mit Skibrille saß ich eingefercht in meinem Schlitten. Es ging durch Wälder, über Straßen und über zugefrorene Seen. Mit 30 km/h raste alles nur so dahin. Dann stand ich selbst auf dem Schlitten, durfte sogar lenken. Die Alaska-Huskys zerrten wie wild an der Leine, wollten losrennen. Da fiel es mir schwer, das ganze Gewicht auf die Bremse zum Einsatz zu bringen. Und es half nur volles Vertrauen in das Können der Tiere. In so einem Moment ticken die Uhren dann zeitweise doch ganz schön schnell. Und noch ein Ereignis lässt die Menschen hier oben kurzfristig zu Höchstleistungen auflaufen. Die selten erscheinenden Nordlichter. Mitten in der Nacht herrscht dann Verkehr auf den Straßen wie beim Kölner Karneval. Verliebte Paare stehen träumend in allen Ecken, Familien zerren ihre völlig verschlafenen Kinder aus dem Bett und auch vor deutschen Praktikantinnen wird nicht Halt gemacht. Zum Glück, denn dieses Naturschauspiel lohnt sich wirklich. Und dann ist plötzlich alles wie im Film. Langsam, gemütlich und wirklich ein wenig besinnlich.
Das war Mikroeuropa-Reporterin Andrea Fritsche aus dem fernen Lappland. Das war's auch schon wieder von Radio Mikroeuropa. An den Reglern saß Tom Summerfield. Redaktion Ulrich Hägele. Wir melden uns wieder am 31. Mai. Alle bisherigen Sendungen könnt ihr übrigens auf der Homepage der Tübinger UB nachhören. Schaut auch mal auf unsere Homepage unter mikroeuropa.de. Jetzt gleich geht's hier weiter mit dem Uniradio. Bleibt also dran. Vom Mikrofon verabschiedet sich Sandra Seidel.